Heuchlerin.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Herzlich willkommen zur Episode über das Zepter der Mutter Gottes oder genauer gesagt der Königskerze. Je nachdem, wo man wohnt oder wo die Königskerze wächst, ist sie entweder schon verblüht oder steht noch in voller Pracht in der Natur. Ich habe diese Woche schon beide Varianten gesehen. Darüber, wie die Königskerze zu ihrem Namen Königskerze kam, gibt es eine englische Legende, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Vor alter, alter Zeit zog ein christlicher König von England mit seinem Sohn als Pilger nach Rom. Dort wollte er an den Gräbern der Apostelfürsten beten und die Ruhestätte der heiligen Märtyrer, die Katakomben, besuchen. Nachdem er die Herrlichkeiten Roms bewundert hatte, wollte er mit seinem Sohn in die Katakomben hinuntersteigen. Ein frommer Mann sollte sie begleiten. Dieser aber war in Wahrheit ein schlimmer Mann, der schon viele Menschen ins Verderben gebracht hatte. Ahnungslos stieg der König mit seinem kleinen Sohn in das Labyrinth von Grabkammern und Gängen hinunter. Vor dem Eingang aber blühten goldgelbe Blumen an einem hohen Stängel und davon brach das Kind einen ab. Als sie in die Tiefe der Totenstadt angekommen und gebetet hatten, nahm der Führer das Licht und floh. Er ließ die beiden allein im Dunkeln, wo sie den Ausweg niemals finden würden. Der König rief um Hilfe, doch nur ein böses Lachen erklang. Der Sohn weinte und der Vater erkannte, dass sie niemals wieder das Tageslicht sehen würden. Da fiel er auf die Knie und betete um Hilfe. Auf einmal schien es hell zu werden, als hätte jemand eine Kerze entzündet. Es war ein schwacher Schein, doch er genügte, um ihnen den rechten Weg zum Tageslicht zu zeigen. Und so kamen der König und sein Sohn mit dem Leben davon. Die Blume mit den hohen Stängeln heißt seither Königskerze. Diese Legende gefällt mir schon deshalb so gut, weil ich hier Parallelen zu ihrem geistigen Wirken finde. Aber dazu kommen wir später. Von der Pflanzengattung Königskerze gibt es ca. 300 verschiedene Arten, wenn man alle vorkommenden, entdeckten und bestimmten Arten in Europa und Asien zusammenzählt. Ich beschäftige mich heute in erster Linie mit der Verbascum densiflorum, also der großblütigen Königskerze. Die wohl bekannteste Heilwirkung der Königskerze ist die Anwendung bei Husten, meist in Hustenteemischungen oder auch als Alleinessenz oder Tinktur, die dann auf Zucker eingenommen wird. Und bei Husten ist die Königskerze ein richtiger Allrounder. Sie wirkt sowohl beim verschleimten Husten als auch bei trockenem Reizhusten, der gerne die Nacht zur Qual macht. Und auch das macht sie zu etwas Besonderem, sie kann in jedem Lebensalter angewendet werden, sogar für Kleinkinder und Kinder. Und wie wir wissen, ist das nicht bei allen unseren Naturschätzen der Fall. Die Volksmedizin bediente sich aber nicht nur der Blüten der Königskerze. Hier galten auch Wurzelabkochungen als probates Mittel bei chronischem, schweren Husten der Lungenkranken und er wurde auch gegeben, wenn die Stimme bereits weg war. Bei der Herstellung einer Hustenteemischung eignen sich dann beispielsweise Bibernelle, Eibisch, Klatschmohn, Malve, Schlüsselblume, Spitzwegerich, Thymian, Alant, Lungenkraut oder auch Veilchen als perfekte Zutat der Mischung, je nachdem, in welche Richtung sich der Husten entwickelt. Doch neben diversen Hustenthematiken hat sich in der Volksmedizin noch ein ganz anderes Organ in Verbindung mit der Königskerze etabliert. das Ohr. Wer von euch schon mal so richtig Ohrenschmerzen hatte, der weiß, man greift wirklich nach jedem Strohhalm, der Linderung verspricht. Und wer jetzt noch für mögliche nächste Ohrenschmerzen vorbereitet sein will, der sollte sich noch ganz schnell mit den Blüten der Königskerze eindecken. Diese Blüten kommen dann in ein Glas, das nicht zu locker, aber auch nicht zu fest mit den Blüten gefüllt wird. Das Glas wird dann verschlossen und für circa eine Woche plus minus 2-3 Tage an einen Ort gestellt, an dem möglichst viel Sonne hinkommt. Die Blüten werden dann immer mehr zusammenfallen und am Boden bildet sich dann nach und nach ein etwas schleimiger Bodensatz. Diesen Saft, den filtriert man dann ab, vielleicht erstmal durch ein Sieb, dann durch einen Kaffee- oder Teefilter oder ein Mulltuch. Wichtig ist, dass keine Blütenhärchen mehr im Saft sind. Das Ganze kommt dann in eine dunkle Tropfflasche und wird kühl und dunkel gelagert. Und sobald sich eine Ohrenentzündung ankündigt, also nicht erst dann, wenn es eh schon so super weh tut, sondern gleich, wenn es sich ankündigt, werden jeden Tag ein paar Tropfen in das Ohr geträufelt. Kann man auch gern mehrmals am Tag machen. Die beschriebenen Heilwirkungen der Königskerze gehen aber weit über Husten oder Ohrenschmerzen hinaus. So wird die Anwendung des Pflanzensaftes zur Vertreibung von Warzen beschrieben, ebenso wie die Verarbeitung der Blüten zur Heilsalbe, die sozusagen universell einsetzbar ist. Außerdem wirkt der Blütentee harntreibend und ist daher auch bei Rheuma angebracht. Die getrockneten Blätter in pulverisierter Form wiederum sollen wildes Fleisch vertreiben und ein Absud aus den Blüten in Form eines Umschlags lindern entzündete und tränende Augen. Und für Menschen, die an einer Störung im Körper bei der Aufnahme von Kalium leiden, kann die Königskerze ein Segen sein. Sie ist eine sogenannte Einschleuserpflanze für Kalium. Sie hilft damit dem Kalium auf den Weg, indem sie regulierend auf die vorhandenen Blockaden bei der Aufnahme eingreift. Zur Königskerze findet man allerlei Geschichten zu vielen Bereichen, die aus heutiger Sicht vielleicht eher belächelt werden. Aber gerade dadurch, dass es so viele Erzählungen und Mythen zu ihr gibt, zeigt sich doch wiederum auch, welch hohen Stellenwert die Königskerze zu allen Zeiten hatte. So gibt es Gegenden, in denen der Königskerze ein Bezug zum Tod zugesprochen wurde. Wuchs beispielsweise nach einem Todesfall am Haus des oder der Verstorbenen eine Königskerze und fing an zu blühen, so hieß es wahlweise, der oder die Verstorbene hätte es versäumt, eine Wallfahrt zu unternehmen, oder aber man glaubte, dass aus der Verwandtschaft in Bälde jemand versterben würde. Anderswo heißt es, wenn auf einem Grab eine Königskerze wächst, so sei die verstorbene Seele im Fegefeuer gefangen und würde durch dieses Zeichen darum bitten, dass eine Wallfahrt unternommen werden müsste. Und um beim Thema zu bleiben, soll die Königskerze sogar ihren Duft verlieren, wenn ein Leichenzug an ihr vorüberkommt. Wesentlich bekannter aber ist ihr Ruf als Wetterkerze. Hier scheiden sich übrigens die Geister. Die einen meinen, um das Wetter abzulesen, braucht es die großblütige Königskerze, die anderen tendieren eher zur kleinblütigen. Das Wie des Ablesens scheint aber bei beiden Lagern gleich zu sein. Die Wettervorhersage wird gelesen, wenn die Königskerzen in voller Blüte stehen. Und dann sieht man sich die Kerzen bzw. die Anordnung der Blüten ganz genau an. Wenn ein Kranz aus Blüten sehr tief am Stängel steht, so soll es einen sehr frühen Wintereinbruch geben. Wenn auf einem Blütenkranz dann gleich wieder kleine Blätter erscheinen, dann wird es nach dem ersten Schneefall nicht sehr viel und lange schneien. Wenn allerdings ganz oben am Stängel sehr viele Blüten auf einmal aufgehen, dann wird der viele Schnee erst im Frühling kommen. Einfacher wird es, wenn man sich nur auf die Blütenkränze an sich konzentriert. Viele Blütenkränze ist gleich langer Winter. Wenig Blütenkränze ist gleich kurzer Winter. Viele von euch haben sicher schon einmal etwas vom Haslinger Sepp aus Benediktbeuern gehört oder im Fernsehen gesehen. Er ist einer der Menschen, die Jahr für Jahr eine Winterwetterprognose durch das Ablesen der Blütenstände der Königskerze abgibt. Er nimmt hier übrigens die kleinblütige Königskerze. Und alle Schneeliebhaber müssen, wenn seine Voraussage stimmt, jetzt ganz stark sein. Er meint, es würde ein müder Winter werden, ein schneearmer. Was ich bisher nicht wusste, seine Prognosen gelten immer für die Zeit von Dezember bis Ostern. Ob seine Wettervorhersage stimmt, werden wir ja recht bald erfahren. Ganz zu Anfang dieser Episode, nach der englischen Legende, hatte ich gesagt, dass ich in der Legende auch Parallelen zu ihrem geistigen Wirken finde. Für mich natürlich in erster Linie, was ihr Wirken auf der Räucherkohle betrifft. Wenn es nach der Tradition geht, wurde und wird die Königskerze gern zum Schutz vor Unwetter, hier vor allem Blitzeinschlag, zusammen mit anderen Wetterkräutern verräuchert. Aber es gibt halt nicht nur die atmosphärischen Gewitter, es gibt auch die emotionalen Gewitter. Situationen, die so aufgeladen sind, dass man sich fast eine Entladung herbeiwünscht. Ob das Angst, Wut, Streit oder auch mal eine nicht wirklich greifbare und definierbare Situation ist, es wabert, es brodelt. Und hier kommen sie, die Königskerzen, ins Spiel. Mit ihrer Sonnenkraft glättet sie die Bogen, bringt Entspannung und das ganz ohne Blitz und Donner. Der Geist der Pflanze lässt uns das Feld ruhiger und auch gelassener werden und damit, fast schon automatisch, anders mit den angestauten, wabernden Emotionen umgehen. Menschen, die mit Auren arbeiten, empfehlen übrigens eine Königskerzenräucherung zur Räucherung derselben. Wenn ihr also das nächste Mal in einer Situation steckt, in der ihr euch denkt, jetzt knallt's gleich, gönnt euch doch eine kleine Königskerzenräucherung zu eurem eigenen Wohl. Sehr schön finde ich auch den Gedankengang aus der Welt der Blütenessenzen. Diese Welt assoziiert die Essenz der Königskerze mit dem Begriff sich wieder aufrichten und damit wieder zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen. Was wiederum auch hilfreich ist, wenn man die Veranlagung hat, sich zu schnell gegebenen Umständen oder Meinungen anzupassen. Und wenn ich mir so das Bild der Königskerze herhole, dann passt das einfach. Sie steht da, groß, hochgewachsen, aufrecht, ganz für sich und doch zusammen mit vielen anderen. Ihr seht schon, die Königskerze hat so einiges zu bieten. Und es ist durchaus eine Überlegung wert, jetzt noch rauszugehen und ein paar der goldenen Blütenschätze zu bergen. Wer nur noch verblühte Königskerzen findet und Lust auf selbstgemachte Fackeln hat, der erntet statt der Blüten die verblühten Blütenstängel. Die werden dann getrocknet und anschließend in Bienenwachs eingeweicht. Die fertigen Fackeln brennen je nach Größe zwischen einer halben und einer Stunde und lassen sich entweder wunderbar bei Ritualen verwenden oder vielleicht auch einfach nur so bei einer Nachtwanderung. In der nächsten Episode gibt es eine Heilpflanze, die sich ebenfalls sehen lassen kann. Und sehen lassen meine ich in diesem Fall sogar wortwörtlich. der Augentrost. Mit seinen unglaublich schönen Blüten und dem lateinischen Namen Euphrasia, worunter ihn vermutlich viele von euch kennen. Bis dahin schauen wir mal, was uns die nächsten 2 Wochen so alles erwartet. Wie immer, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.